Moin Moin und ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Max aus der Musikredaktion und ihr hört das Soundcheck-Gespräch auf Horaz 88.6. Wie können Clubkonzerte pandemiegerecht gestaltet werden und worauf müssen wir uns demnächst einstellen, wenn wir Live-Musik wieder genießen wollen? Diese und weitere Fragen möchte ich heute mit Gero Stubbe klären. An dieser Stelle herzliches Willkommen, Gero.
Ja, schöne Grüße nach Stuttgart, schönen guten Tag.
Ja, schöne Grüße zurück nach Bremen, bist du, glaube ich, gerade. Richtig?
Genau, da wohne ich, da darf ich im Moment auch nicht so richtig raus. Und ja, genau, in Bremen sind wir hier.
Und du bist Mitorganisator bzw. auch Initiator eines bundesweit einmaligen Projektes, nämlich Club 100. Kannst du kurz zusammenfassen, was sich dahinter verbirgt und was das Besondere daran ist?
Jo, ich versuch's mal. Also der Club 100 ist ein solidarisches Veranstaltungskonzept. Der ist Bremer Veranstalterinnen und Clubbetreiberinnen ermöglicht, hier in Bremen unter pandemiegerechten Bedingungen wieder Konzerte zu veranstalten. Überhaupt gar nicht nur Konzerte, sondern auch Veranstaltungen im Allgemeinen zu veranstalten. Und ja, wie gesagt, das ist bis dato noch eine einmalige Geschichte deutschlandweit. Und wir bemühen uns, oder Hintergrund der ganzen Geschichte war unter anderem, dass wir auch die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die so im Hintergrund arbeiten, Stagehands, Securities, Technikfirmen, Caterer etc., dass wir die auch wieder an die Arbeit kriegen und dass die regelmäßig Geld verdienen. Und so sind wir oder haben wir uns über ein paar Monate hinweg dieses Konzept ausgedacht. Wir haben eigentlich schon zusammengesessen, kurz nach dem ersten Lockdown Anfang April. Und sind dann, wie gesagt, zu dieser Idee gekommen, die wir jetzt zum Glück irgendwie umsetzen können seit Anfang Januar oder seit Mitte Januar.
Wenn du jetzt sagst, ihr habt euch letztes Jahr schon daran gesetzt, warum geht es jetzt eigentlich erst in die richtige Phase, wo es losgeht? Was hat denn euch da so aufgehalten?
Ah, was heißt aufhalten? Also gut, ich gebe zu, wir wollten eigentlich, Ziel war eigentlich loszulegen Ende August letzten Jahres. Das hat nicht ganz hingehauen. Da ist aber ja auch dann ganz oft, man geht ja mal so von seiner eigenen Lage aus und guckt auch nicht so groß über den Tellerrand. Erstmal ist es so, dass wir nicht die Einzigen sind, die in irgendeiner Form Hilfe brauchen und Hilfe gebeten haben. Und dann ist es natürlich auch so, dass unser Business jetzt kein alltägliches Business ist, was jeder gleich auf Anhieb versteht. Das heißt, das funktioniert nicht so wie beispielsweise ein Handwerksbetrieb oder ein stinknormaler Bürobetrieb. Das ist ja schon so ein bisschen was Spezielleres, Konzertgewerbe, Veranstaltungsgewerbe im Allgemeinen. Und entsprechend mussten wir einfach auch mal diverse Zusammenhänge und Grundsätzlichkeiten an die Kollegen und Kolleginnen von der Politik und der Behörde irgendwie herantragen und auch erklären. Und das waren halt auch viele Nachfragen und wir haben auch nicht über wenig Geld geredet. Und von daher hat sich das alles so ein bisschen gezogen.
Also ihr konntet das Projekt ja durch eine ordentliche Finanzierung dann letzten Endes aufstellen. Also mitgewirkt hat ja die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa und die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH, wenn ich da korrekt informiert bin.
Ja, richtig.
Und es gab Ende November oder im November gab es ein Förderprogramm in Höhe von 2,8 Millionen dann, mit denen eben diese pandemiebedingten Ausfälle dann kompensiert werden sollen. Und jetzt wäre meine Frage, ist es derzeit überhaupt möglich, ein solches Projekt ohne eine solche Förderung auf die Beine zu stellen, also durch Crowdfunding oder so?
Ich muss mal eben einen Schritt zurück, nicht, dass das falsch verstanden wird. Also diese 2,8 Millionen, die du erwähnt hast, sind für den gesamten Bremer Kulturbereich gedacht. Also nicht nur für uns, sondern für alle Spielstätten, die es hier in Bremen so gibt letztendlich und für die komplette Kultur quasi. Und davon haben wir einen Teil abbekommen, das ist richtig. Auch eine ganze Menge, das ist auch richtig. Aber wir reden hier über eine Fehlbedarfsförderung. Das heißt, das wird am Ende des Projekts gegengerechnet über gegen Ticketeinnahmen, die wir hoffentlich im Laufe dieses Projekts irgendwie noch haben werden. Und wie gesagt, das ist ein Förderprogramm, das nun mal eben, oder ein Fehlbedarfsförderprogramm. Und das nur eben, um das kurz richtig zu stellen. Jetzt muss ich einmal husten. Sorry.
Alles gut.
So, und dann wolltest du wissen, was war die eigentliche Frage? Entschuldige bitte, dass ich da jetzt nochmal
Also erstmal
nachhaken
gut, dass
muss.
du mich korrigiert hast.
Ja.
Die Frage wäre gewesen, ob in der jetzigen Zeit es überhaupt möglich ist, ohne eine solche Förderung so
Ah,
ein Projekt auf
ja,
die Beine zu
alles
stellen.
klar, alles klar. Nee, also das geht definitiv nicht. Also so, das Ganze drumherum ist schon gesichert. Das geht los bei der Hallenmiete über Technikkosten für Licht, Ton und Streaming. Und der Grundstock an Personal, das heißt Stagehands, Security, dann Hygienekonzept, Hygienemaßnahmen, und so, das wird alles gefördert quasi und wird auch quasi von der Stadt bezahlt. Ansonsten wäre das für uns Veranstalterinnen nicht umsetzbar und auch nicht finanzierbar, wenn die Stadt da nicht so wunderbar in die Bresche gesprungen wäre für uns.
Okay, ich habe jetzt im Vorfeld gelesen, dass es wirklich das bundesweit erste Projekt dieser Art. Wisst ihr, ob es inzwischen schon Nachäffer gibt, die sich das zum Vorbild nehmen, die sich das angeguckt haben und sagen, ja, das können wir doch in unserem Bundesland auch machen?
Auch da berichtige ich dich ein bisschen. Nachäffer würde ich es gar nicht nennen. Das wäre ja wünschenswert,
Ja, also es war jetzt auch nicht negativ oder abwertend gemeint, das war.
wenn wir damit sowas wie ein Flächenbrand, um das mal martialisch zu sagen, entfachen würden, weil dann das wäre gut für unsere Branche und für alle die in unserer Branche hier arbeiten, weil was wir hier machen, ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wieso? Wir können hier in Bremen eine ganze Menge ausrichten, ja, das ist richtig, aber auch nur in einem überschaubaren Rahmen. Und ich weiß, dass es in Berlin Überlegungen gibt, was Ähnliches auf die Beine zu stellen. Und dann weiß ich von den Kolleginnen in der Behörde, dass sie diverse Anrufe bekommen haben aus anderen Bundesländern und die sich unter anderem dafür interessiert haben, was das denn für ein Förderprogramm ist, was hier extra für diese Geschichte geschrieben worden ist. Weil das gab es ja, wir haben zwar in Bremen vorher ein Fehlbedarfsförderprogramm gehabt, aber das war etwas anders geartet als das jetzt hier.
Die ersten Konzerte, die sollen ja jetzt schon im Februar stattfinden. Wie ist denn bisher das Echo, beziehungsweise die Resonanz von der Zuschauerseite?
Also wir sind ja schon angefangen. Wir sind ja am 14. Januar haben wir Premiere gehabt mit dem wunderbaren Vladimir Kaminer.
Okay.
Und ja, sagen wir so, das Interesse war so, dass man hier in Bremen, das, was Vladimir sonst hier in Bremen macht, einen Schlachthof voll machen oder so, dass das an Streaming-Tickets quasi auch weggegangen ist. Weil wir können im Moment nur streamen, weil Live-Publikum ist ja nicht erlaubt. Und von daher sind wir mit dem ersten Aufschlag zufrieden gewesen. Jetzt am Wochenende haben wir am 5.2. die Record-Release-Show von den Milliarden. Da ist der Vorverkauf schon wirklich sehr stark, also jetzt für Streaming-Tickets. Und da sind wir also mehr als zufrieden. Und für Cat, die spielt am Samstag, das ist noch ausbaufähig, aber wie gesagt, das ist ja noch ein Act, der sowieso relativ unbekannt ist, zumindest hier in unseren Gefilden. Und von daher ist das jetzt, man darf da die Ansprüche auch nicht zu hoch schrauben. Wie gesagt, wenn man über Stream das erreicht, was man hier normalerweise in der Stadt am Publikum erreichen würde und dann noch ein kleines bisschen mehr vielleicht, dann kann man schon zufrieden sein. Und wie gesagt, so wie die ersten drei Sachen jetzt laufen, mehr geht immer, aber gerade im Fall Milliarden ist das wirklich sehr zufriedenstellend.
Okay, das Spannende wird natürlich dann auch sein, wenn es dann mal wirklich zu Live-Konzerten kommen sollte, also wenn es vielleicht mal in so eine Übergangsphase reingeht, wo man sich da mal rantraut, hoffentlich. Jetzt wäre meine Frage, wie sieht es denn mit einer Verlängerung aus? Also momentan ist ja die Situation so, es gibt eine Virusvariante, die auf Vordermann ist, die Impfstrategie verläuft auch eher schleppend, also mit Live-Konzerten sieht es momentan eher schlecht aus. Und ihr wollt eigentlich erstmal bis Mai dieses Projekt halten. Wie sieht es denn darüber hinaus aus?
Das ist das Gespräch der Schritt-Zurück-Strategie, weil ich schon wieder einen Schritt zurück mache. Also wir wollen jetzt mal Virusvarianten hin oder her. Unser fester Plan ist, unsere Bezeugung ist, dass wir im Rahmen dieses ersten Projektes, was bis 31. Mai geht, auf jeden, ich glaube ganz sicher, dass wir ein Publikum begrüßen werden. Ich weiß jetzt nicht genau wann, sicherlich nicht im März, aber ich kann mir vorstellen, das ist meine persönliche Prognose, ich kann nicht in eine Glaskugel gucken, aber ich kann mir vorstellen, dass wir ab Mitte April durchaus mit einer kleinen Anzahl von Leuten starten können, weil wir letztendlich auch ein Hygienekonzept haben, was auf unter anderem Inzidenzzahlen basiert, was von der Gesundheitsbehörde genehmigt ist und was relativ frühzeitig, sobald ein bisschen gelockert ist, eigentlich greifen könnte. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass wir vielleicht Mitte April mit so einer Besucherzahl von 100 Leuten, man muss dazu sagen, dass Pier 2, da wo die ganze Geschichte stattfindet, fast ansonsten 2.800 Leute. Also wenn wir mal an Zeiten vor Corona denken. Und wie gesagt, ich bin optimistisch, dass wir im Laufe dieses Projekts wie auf jeden Fall die 100 Zuschauer haben. Vielleicht, wenn es Richtung Frühjahr, Sommer geht, also ich sag mal so Mai oder so, vielleicht sogar ein paar mehr. Und dann ist der Plan, das auf jeden Fall über den Sommer hinaus irgendwie fortzuführen, bis vielleicht in den Frühherbst rein. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie gesagt, wie die Inzidenzzahlen dann sind, wie die allgemeine Lage ist. Aber wir wollen diese Draußen-Variante schon sehr, sehr gerne ausspielen, auf jeden Fall.
Da würde mich dann interessieren, wie nah ist es denn an der täglichen Berichterstattung dann? Also ist es wirklich so, muss man sich das vorstellen, ihr lest die Inzidenzwerte wie den Wetterbericht und dann wird entschieden, ob das Konzert stattfindet oder dann doch lieber auf online
Nee,
umgestellt?
ganz so ist es nicht. Also, es war uns ein ganz großes Anliegen bei diesem Konzept, dass wir auf alles Mögliche reagieren können. Irgendwie so. Und wir haben jetzt zum Beispiel, das war bevor die Bundesregierung den Lockdown bis zum 14. Februar ausgerufen hat oder verlängert hat, da hatten wir Veranstaltungen ab dem 12. Februar mit Live-Tickets im Vorverkauf letztendlich. So, das kann man ja, man kann alles organisieren, man kann auch alles wieder rückgängig machen letztendlich. Aber es ist schon so, einen kleinen Vorlauf brauchen wir. Und aber wie gesagt, wir sind uns auch nicht zu schade, dann in letzter Konsequenz zu sagen, okay, die Inzidenzzahlen geben das nicht her, wir können es nicht machen. Dann ist halt die Live-Show vorbei und wir verkaufen ausschließlich Streaming-Tickets. Also da reagieren wir sehr kurzfristig, aber es ist nicht so, wenn jetzt morgen in der Zeitung steht, die Inzidenz liegt bei 50, ihr könnt jetzt aufmachen, dass wir dann noch einen Live-Ticket-Verkauf starten. Das glaube ich eher nicht, wieso, wenn wir jetzt übermorgen ein Konzert haben. Aber ansonsten, ich sag mal so, wir würden mit einer Woche Vorlauf reagieren, weil wir reden ja auch nicht von besonders vielen Tickets. Und wenn du zum Beispiel sowas siehst, wie wenn da jemand wie Pohlmann oder wie Olli Schulz oder so irgendwie spielt,
T.S. Ullmann.
genau, T.S. Ullmann, dann sind so 100 Karten, die sind dann an so einem Tag auch weg. Also da brauchst du nicht, das ist halt so ein komplettes Umdenken. Das ist nicht so wie sonst immer, dass man 5, 4, 5, 6 Monate vorher einen Vorverkauf eröffnen muss. Matzen und T.S. Ullmann waren in 2 Stunden ausverkauft mit 100 Karten. Also von daher, du brauchst diesen langen Vorlauf im Moment einfach gar nicht.
Bezüglich dem Hygienekonzept, da würde mich noch interessieren, wo gibt es da für euch vielleicht eine Grenze? Also ich habe jetzt gelesen, in Spanien zum Beispiel, da gibt es jetzt Rede- und Sprechverbote in den Bussen, ja, damit die Aerosole da natürlich nicht ausgestreut werden. Und da könnte man jetzt auch denken, okay, dann werden Konzerte so stattfinden, dass man da nicht mehr singen darf. Also gibt es da irgendwo eine Grenze, wo er sagt, nee, das wollen wir dann doch nicht?
Nee, darüber haben wir ehrlich gesagt auch so gar nicht nachgedacht. Also die Halle ist so groß, die Lüftung ist so gut für die Zahl der Leute, mit denen wir dann irgendwie letztendlich planen. Da kann sowas nicht passieren. Der Abstand von Bühne bis zur ersten Reihe Publikum, boah, da musst du schon, also richtig, da musst du, die Bühne ist 8 Meter tief, da musst du von der Rückwand bis zur Bühnenkante Anlauf nehmen und dann musst du brüllen und dann die Aerosole noch scheuchen, damit sie irgendwie die erste Reihe erreichen. Also die sind unterwegs schon umgefallen dann. Also das ist ein Szenario, über das wir nicht nachgedacht haben und mit dem haben wir uns auch noch nicht beschäftigt und werden wir sicherlich so auch nicht.
Okay, aber ich meine jetzt so im Generellen, also es gibt ja noch andere Punkte, zum Beispiel, ob man jetzt einen Immunitätsausweis haben muss oder ein negatives Testergebnis oder testet ihr vor Ort? Wie sieht
Im
es
Moment
da
ist es
aus?
so, im Moment ist es so, dass wir das, das Personal und alle, die da mit diesen Veranstaltungen im Moment irgendwie zu tun haben und vor Ort sind, dass die alle jeden Tag getestet werden. Das ist richtig. Aber ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass wir uns jetzt, wie gesagt, im kompletten Lockdown befinden. Und was wir dann machen, sobald irgendwie gelockert wird, wird sich zeigen. Das kann ich so noch nicht sagen. Aber eins ist klar, die Zuschauer durchtesten, wenn wir dann mal von 100 Leuten ausgehen, das, also so schön unser Budget auch ist, aber das ist nicht im Budget. Das können wir dann nicht machen. Da müssen wir uns wirklich auf das verlassen, was unser Hygieneschutzbeauftragter da zurechtgebastelt hat und was wir da vor Ort hingestellt haben. Ja, aber wie gesagt, im Moment wird jeden Tag bei allen Mitarbeiterinnen getestet.
Okay, wunderbar, so soll das sein. Ich bleibe noch ganz kurz bei Spanien, denn in dem Zusammenhang, es gab beim Primavera Sound Festival oder in Zusammenarbeit mit dem Primavera Sound Festival eine Studie zum Infektionsgeschehen auf Konzerten. Dort hat man auch relativ milde Hygienemaßnahmen eingesetzt und 8 Tage danach konnten keine positiven Testergebnisse bei der Gruppe der Exposed, also der Teilnehmenden am Konzert nachgewiesen werden. Inwieweit habt ihr solche wissenschaftlichen Erkenntnisse vielleicht auch mit einbezogen?
Erstmal noch gar nicht. Es gab hier ja auch schon diverse Studien, unter anderem beim Konzert von Tim Bensko in Leipzig, wie ich glaube letztes Jahr im, boah, schlag mich, Oktober. Ich weiß nicht, wann das stattgefunden hat. Aber solche Überlegungen haben wir hier nicht angestellt. Wir sind erstmal ich sag mal so, mit dem ganz normalen Hausgebrauch von Abstandsregeln, von einem guten Hygienekonzept und von Schnelltests. Und alles, was da eventuell noch kommt und wissenschaftlich herausgefunden wird, sowas wie Schachbrettmuster beim Sitzen und so weiter und so fort, nehmen wir alles gerne auf, wenn da auch wirklich, ja, wenn das wirklich geheilt hat und wenn das wirklich gesaved ist. Dann ist ja auch immer noch viel, was jetzt gerne mal einfach vermutet wird, aber das ist alles so ein bisschen, ja, auch so vieles ist noch einfach so dahingesagt, möchte ich mal sagen.
Würdet ihr euer Konzept dann ebenfalls für so Studien bereitstellen? Also es wird ja auch gerne von Learning-Konzerts gesprochen.
Wenn jemand das bezahlt, total gerne. Also da sind wir die Letzten, die sich irgendwie querstellen, ganz im Gegenteil. Also unser Anspruch ist ja, Veranstaltungen in so einer Zeit irgendwie möglich zu machen. Und wenn wir uns da querstellen würden, wären wir fehl am Platz.
Ja, man hört jetzt natürlich auch viel in den Medien über das Sterben der Kultur. Also langsam wird es ein bisschen kritisch. Deswegen, ich will jetzt gar nicht in der Wunde bohren, aber ich würde einfach mal fragen, wie entscheidend wird denn das Jahr 2021 für die Live-Event-Branche?
Starke Frage, wenn ich das mal so wüsste. Nein, also ich glaube, auch da muss man letztendlich unterscheiden. Erstmal ist natürlich immer die Frage, wie die Bundeshilfen greifen. Also einigen werden sie sicherlich helfen, einigen vielleicht nicht. So, und dann ist immer, also von vornherein, weil ich glaube nicht, dass Kultur tot ist, aber wenn Corona vorbei ist. Aber es kann sicher sein, dass der Markt total anders aussieht, dass weniger Leute in der Szene irgendwie tätig sind und so. Von daher, was das angeht, ist das Jahr 2021 sicherlich eine ganz entscheidende Geschichte. Aber wie sich das vielleicht alles verändert hat, das wird man sicherlich erst Anfang 2021 oder so oder im Laufe des Jahres 2022, Entschuldigung, 2022 sagen können. Weil man dann auch sieht, was irgendwie übrig bleibt. Aber ich glaube, Künstler und Künstlerinnen zum Beispiel, die werden nicht alle weg sein. Da wird es genug Leute geben, die Kultur machen wollen letztendlich. Wie gesagt, mehr Sorgen muss man sich, glaube ich, um die Kollegen und Kolleginnen in den einzelnen Gewerken machen, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen irgendwie und sich fragen, was da noch da ist. Wenn die Hilfen greifen und wenn wir es schaffen, durch solche Projekte das Jahr zu überbrücken, dann bin ich trotz allem total positiv gestimmt, dass es auch nächstes Jahr dann wieder losgeht. Und wenn du mich jetzt noch fragst, ich das Impfgeschehen irgendwie im Hinterkopf habe. Ich kann das momentan überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß es nicht, inwieweit uns das hilft oder nicht hilft. Also das ist alles zu dünn gerade im Moment. Da passiert zu wenig. Aber gut, wenn du keine Mittel hast, wo willst du sie hernehmen letztendlich? Aber um dann auf deine Frage zurückzukommen, sorry, dass ich da jetzt so ins Schweigen gekommen bin.
Alles gut.
Ich bin mir sicher, dass sich das für die Kultur am Ende irgendwie gut ausgeht und dass wir auch weiter viel und gute Kultur in diesem Land wir haben werden, auf jeden Fall.
Okay, das klingt jetzt schon fast nach Schlusswort. Ich würde aber trotzdem noch eine Frage anbringen. Und zwar ist mir jetzt in den letzten Wochen und auch Monaten immer aufgefallen, es gibt so diese Schwarzfeierei, sage ich es jetzt mal. Also, dass sich Menschen jetzt in ihren Wohnungen irgendwo treffen und oder im Keller irgendwo und dann mit 30, 40 Leuten feiern. Und wäre das eigentlich nicht ein Argument für die Kulturbranche oder die Szene zu sagen, guck mal, bei uns gibt es ein Hygienekonzept, bei uns ist es standardisiert, bei uns kann man nachverfolgen. Also wir können eigentlich dem entgegenwirken.
Ja, klar, ist ja das, was wir alle oder vielmehr dann die Kollegen und Kolleginnen, die selber Clubs und Kneipen betreiben, schon monatelang irgendwie predigen. Und also wenn feiern, dann doch unter Aufsicht, jetzt mal ganz klassisch gesagt, müsste man mal probieren. Die Frage ist ja auch immer, wie viel Spaß macht das den Leuten letztendlich, die da dann zum Feiern kommen. Das ist ja, aber das ist ja alles auch gerne mal totgeschwiegen worden von vornherein. Da ist man ja auch gegen verschlossene Türen irgendwie gelaufen. Ich glaube, ein Versuch wäre es wert, also auch flächendeckend letztendlich. Klar, Hygieneschutz muss da sein und das muss auch alles wasserdicht sein. Und das kostet auch alles ein paar Euro. Und da könnte man der Branche vielleicht unter die Arme greifen. Bei vielen ist es ja einfach so, okay, die kriegen jetzt einfach, da gibt es jetzt die Bundeshilfen, damit sie über die Zeit kommen. Das ist ja auch super. Aber letztendlich kann man ja vielleicht dann auch ein bisschen Geld dafür ausgeben, dass diese Leute dann trotzdem, so wie wir das hier irgendwie machen, dass die Leute dafür bezahlt werden, dass sie die Branche langsam wieder öffnen, statt dafür bezahlt zu werden, dass die Branche geschlossen bleibt. Das ist irgendwie, weißt du, was ich meine? Also das fühlt sich komisch an, letztendlich.
Ja, das wäre und nämlich meine letzte Frage gewesen, welche Forderungen du jetzt noch an die Regierung stellen würdest. Das hast du damit ungefähr schon beantwortet, wenn du da nichts mehr hinzufügen möchtest.
Nee, das ist ein schönes Schlusswort und das kann man ruhig so stehen lassen. Und wenn dann dieser Lockdown hoffentlich irgendwann in absehbarer Zeit mal vorbei ist, dann Angst ist wie ein richtig guter Berater, finde ich. Und von daher sollte man im einen oder anderen Segment vielleicht auch mal ein bisschen Mut haben und mal was versuchen. Und ich weiß, es klingt so dahergesagt und ich weiß, dass wir in einer komischen und vielleicht auch gefährlichen Zeit leben. Aber ich glaube, es gibt so viele Leute, die sich echt Gedanken darüber gemacht haben, wie sie dem Ganzen entgegentreten und die haben eine Chance verdient. Also und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt wieder auf der Geschichte rumreite mit, ja, dass die sonst alle arbeitslos sind oder sich nichts mehr, keine Kohle mehr haben oder so. Das ist einfach auch, die Leute haben das verdient. Also die Leute, die sich einen Kopf gemacht haben letztendlich und denen, wie gesagt, denen sollte man die Chance geben. Wieso? Ich bin der festen Überzeugung, dass dabei was Gutes rauskommen würde. Und das ist gut für unsere Branche sowieso, aber auch für die Bevölkerung wäre, dass das bisschen Freiraum mal wieder irgendwo hinzugehen, dass man das einfach mal riskiert. Und ich glaube, es könnte funktionieren, wenn das unter Aufsicht passiert.
Und das ist jetzt wirklich ein gutes Schlusswort. Dann bedanke ich mich bei dir, Gero, für dieses kurzweilige, aber sehr informative Interview. Ich wünsche euch viel Erfolg mit dem Club 100 und hoffe, dass wir bald wieder Konzerte in Persona erleben dürfen. In diesem Sinne, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören und wir hören uns weiterhin auf Horaz 88.6. Macht's gut und bis bald.